Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Berufsjugendlich. Nein, ihr seid nicht bei der Sendung mit der Maus, sondern bei der 47. Folge Berufsjugendlich gelandet. Wie immer mit mir, Anna.
Und mit Jendrik, hi.
Hallo. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gerade in Verona angekommen. Ja, ich mache wirklich Urlaub und reise mit kleinem Gepäck und der Regionalbahn durch Italien. Meine Reise ist in Rom gestartet, dann ging es weiter nach Assisi, dann Ravenna, Bologna, Padua und jetzt eben Verona bei fast immer bestem Sonnenschein. Jendrik, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin in Essen angekommen. Gefühlt in Italien klingt ja jede Stadt irgendwie immer romantisch, ne? Wenn man die sagt, das hat immer so einen romantischen Touch. Und ich würde so sagen, Essen oder Euskirchen, Hauptsache Ruhrgebiet, um mal den Andreas Möller zu zitieren, der mal gesagt hat, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Das ist mir irgendwie dazu eingefallen. Ich bin im verregneten Essen. Tatsächlich ist es trist und grau. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute Podcast aufnehmen. Das hält die Stimmung immer ein bisschen auf. Ich war viel unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern bei einer Anhörung zum Thema Ganztag. Das war irgendwie ganz schön, auch mal Schwerin zu sehen als Stadt. Übrigens, ist ja schon echt eine richtig schöne Stadt.
Super schöne Stadt. Insgesamt ganz Mecklenburg-Vorpommern ist sehr schön. Ich kann es sehr auch für Urlaub empfehlen. Italien oder MV.
Schon. Und ich glaube, in so einem Ranking vom schönsten Landtag, glaube ich, sind sie auch nicht so weit entfernt von der Spitze.
Definitiv.
Genau. Ich komme frisch vom Wochenende Mitgliederversammlung des CVM Deutschland. Wir haben ein ganzes Wochenende wieder um Entscheidungen gerungen und genetzwerkt und verschiedene Papiere verabschiedet, Umgang mit Rechtsextremismus, Haltung und so weiter. Das war spannend, könnte man jetzt viel drüber reden, haben wir aber gar nicht unbedingt die Zeit für. Und es war Kombikurs, also ein Juleika-Kurs, eine Woche lang, was immer richtig cool ist, mal wieder an der Basis zu sein, mal mit jungen Menschen dann auch mal zu sprechen und auch mal so abzugleichen, passt das eigentlich so von den Themen. Und es gab eine Person, die hat sogar den Podcast gekannt, der hat es gehört. Also schöne Grüße gehen raus an Julie. Genau, und ansonsten wieder meine Open Stages, die ich hier jede zweite Folge sage, weil sie einmal im Monat stattfinden. Die heutige Folge ist so eine Art aktuelle jugendpolitische Stunde, denn wir sprechen über ein Thema, das euch und uns gerade bewegt und wir müssen eigentlich sagen, schon wieder und vermutlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird, nämlich die Debatte um das Wehrdienstgesetz. Und sorry an die PendlerInnen, es wird leider wieder eine etwas längere Folge. In Folge 43 vom 1. September haben wir schon sehr ausführlich über die Wehrdienstdebatte gesprochen. Und jetzt, ungefähr zwei Monate später, wollen wir euch gerne ein Update geben. Denn ist es einiges passiert. Aber wir erinnern uns nochmal, das Kabinett hat unter Leitung von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius im August 25 den Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Wehrdienstes beschlossen. Was war da der Plan oder was ist der Plan? Alle 18-jährigen Männer müssen einen Online-Fragebogen zur Wehrdienstbereitschaft ausfüllen. Frauen können freiwillig teilnehmen und wer dann geeignet ist, wird zur Musterung eingeladen. Ab 2027 sollen dann alle Männer ab Jahrgang 2008 zur Musterung erscheinen, damit am Ende ein genaues Bild über die verfügbaren Rekruten gibt. Eine Option zur Pflicht bleibt im Entwurf aber enthalten, denn wenn Freiwillige nicht ausreichen und die verteidigungspolitische Lage es erfordert, dann soll mit Zustimmung des Bundestags eine Einberufung möglich sein. Und der weitere Weg wäre jetzt eigentlich gewesen, dass das Gesetz im Bundestag debattiert und abgestimmt wird, aber es hat geknallt. Zwischen den Koalitionspartnern hat es geknallt, sodass die erste Lesung im Bundestag zwar geplant war, aber dann doch mehrfach verschoben wurde, letztlich auch ziemlich kurzfristig für vorletzte Woche abgesagt und das ist schon eher ungewöhnlich. Anna, nimm uns doch mal mit, was ist der Grund für diese Situation?
Ja, es werden sicher auch einige in den Medien gehört oder gelesen haben. Die Fraktion von CDU/CSU äußerte scharfe Kritik an diesem Entwurf, denn der lasse unklar, ab wann Freiwilligkeit in Pflicht übergeht, wie konkret Ziele sind, zum Beispiel Personalzahlen und wie das Verfahren im Ernstfall aussehen soll. Und das ist natürlich auch interessant, weil du hast es gerade gesagt, der Entwurf ist eigentlich schon eine Weile bekannt, August 2025. Und jetzt so kurz vorher denkt sich die Fraktion der CDU/CSU, das wollen wir dann doch nicht so. Und Dann wurde der Ruf nach einem Losverfahren laut, auf das sich dann CDU, CSU und SPD auf Fraktionsebene auch irgendwie einigen wollten. Und dann war aber Verteidigungsminister Pistorius damit wiederum nicht so einverstanden und hat Widerspruch eingelegt. Und dann passierte was, was seit einigen Jahren immer wieder passiert und was auch sehr problematisch ist aus meiner Sicht. Irgendwer aus der Politik geht an die Öffentlichkeit, erzählt in einem Interview oder einem Hintergrundgespräch irgendwas. Das macht wiederum auf Social Media die Runde und dann redet ganz Deutschland darüber. Und dieses Mal war das eben das sogenannte Losverfahren.
Was ist denn genau mit dem Losverfahren gemeint? Da geht es ja nicht um irgendwie Losverfahren auf der Kirmes oder man wählt irgendwelche Fußballmannschaften zusammen, sondern da geht es um ganz andere Dinge.
Ja, wenn sich nicht genügend Freiwillige über das neue Fragebogenverfahren finden, dann würde gelost werden. Die Ausgelosten würden dann gemustert und zum Gespräch eingeladen werden. Und anschließend würden die Ausgelosten zu einem mindestens 6-monatigen Wehrdienst verpflichtet werden. Wie viele Kandidaten per Los ausgesucht werden, solle dann davon abhängen, wie groß der Bedarf an weiteren Wehrpflichtigen sei. Dazu konnte allerdings Verteidigungsminister Pistorius noch gar keine genauen Zahlen nennen. Und das ist auch eins seiner Argumente, warum er das Losverfahren eigentlich nicht so gut findet. Man orientiert sich dabei am sogenannten dänischen Modell. Und jetzt bitte nicht verwechseln mit dem schwedischen Modell. Das war lange in aller Munde. Das schwedische Modell des Wehrdienstes beschreibt das Vormusterungsprozedere rund um den Fragebogen. Wir reden jetzt aber über das dänische Modell des Losverfahrens. Rund um ihren 18. Geburtstag werden nämlich alle jungen männlichen Dänen zu einem sogenannten Tag der Streitkräfte eingeladen. Es gibt Rekrutierungszentren im ganzen Land, da werden sie gemustert und über den Wehrdienst informiert und müssen, wenn sie als tauglich eingestuft werden, ein Los aus einer Trommel ziehen. Das finde ich in meinem Kopf, Jendrik, ist das schon auch ein bisschen absurd oder diese Szene wirkt so ein bisschen absurd, dann so ein Los zu ziehen. Allerdings, die Auslosung ist fast überflüssig, denn in den letzten Jahren haben sich immer genug Freiwillige für den Wehrdienst gemeldet. Aber auch in Dänemark wird sich jetzt einiges ändern, denn bislang lag die Dienstzeit bei 4 Monaten und soll jetzt auf 11 Monate steigen. Und künftig sollen auch Frauen gemustert werden. Und man weiß noch gar nicht so sehr, inwiefern das positive oder negative Effekte auf dieses Losverfahren hat, das so bislang in Dänemark auch noch gar nicht angewendet wurde. Also man kann sagen, CDU, CSU und SPD schauen auf andere Länder, Dänemark, Schweden, aber beachten nicht, dass es nationale und kulturelle Diskurse dazu gibt, die auch etwas mit dem Blick auf junge Menschen und ihr Verhältnis zu ihrem sogenannten Vaterland zu tun haben. Auch ist spannend, was der Präsident des Deutschen Reservistenverbandes zu sagen hat. Patrick Sensburg war mal Mitglied des Bundestages für die CDU und er sagte vergangene Woche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass er durch das neue Wehrdienstgesetz einen starken Zustrom von Freiwilligen zur Bundeswehr erwarte, aber dennoch eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht für nötig halte. Ist auch ein bisschen interessant, dass er sagt, naja, ich glaube, wenn jetzt dieses neue Wehrdienstgesetz kommt mit dem freiwilligen Wehrdienst, dann kommen die schon von alleine und trotzdem geht es ihm um eine Wehrpflicht. Die Rede sei von bis zu 40.000 Freiwilligen, die aus mehr als 600.000 Männern und Frauen eines Jahrgangs gewonnen werden müssten. Und ich zitiere jetzt den Präsidenten des Reservistenverbandes, der sagt nämlich, ich wette, die kriegen wir. Puh. Und dann sagt er was, das hat mich, also es ist nicht so, dass ich mich damit natürlich nicht auseinandersetze. Ich setze mich damit auseinander, aber es zeigt die Brutalität dieser Berechnungen. Und ich zitiere auch hier, nach Berechnungen der Bundeswehr werden im Kriegsfall pro Tag 1.000 Soldaten an der Front sterben oder so schwer verwundet sein, dass sie nicht mehr kämpfen können. Die müssen ersetzt werden und zwar auch maßgeblich durch Reservistinnen und Reservisten. Jendrik, wenn ich das halt so lese und so vor den Augen sehe und auch das jetzt im Podcast sage, wir machen hier einen jugendpolitischen Podcast, dann wir reden über 1.000 junge Menschen, über die wir hier im Podcast in so ganz unterschiedlichen Zusammenhängen sprechen. Jugendarbeit, Freizeit, Schule, Wohnen, Arbeiten. Und jetzt reden wir von 1.000 jungen Menschen, die potenziell möge es das Universum verhindern, an der Front sterben könnten. Was denkst du, wenn du das so hörst?
Ja, das habe ich in der Vorbereitung auf die Folge auch gedacht. Wir sprechen viel über junge Menschen, aber bisher zum Glück nicht über Dinge, wo am Ende möglicherweise der Tod steht, in den meisten Fällen zumindest. Und am Ende sind das ja einfach nicht nur abstrakte Verluste, die man, wie man es vielleicht nüchtern oder militärstrategisch sagen würde, sondern es sind Leben, Familien, Geschichten. Und ich fühle mich irgendwie bei so einer Aussage dann auch so ein bisschen ohnmächtig, weil ich so denke, ja, das, klar, das wird dann so sein, wenn Leute zur Bundeswehr gehen und der Krieg ausbricht, so, dann müssen wir uns nichts vormachen, dann werden da Leute sterben. Aber diese Zahlen nochmal so zu sehen, ist schon ziemlich klar, dass das Militär so rechnet, okay, es braucht Streitkräfte, Durchhaltefähigkeit, wir brauchen Nachschub, aber es ist halt auch brutal und es ist unmenschlich, was Krieg aber halt so an sich hat. Ich habe darüber am Wochenende auf der Versammlung auch mit Niklas gesprochen. Niklas ist 22. Der das auch mitbekommen hat und der auch eingezogen werden würde. Und er fühlt sich bei dem ganzen Thema ziemlich übergangen und hat da auch Zukunftsängste, die natürlich, wenn möglicherweise Tod und andere Dinge da stehen, dann kommen. Und ich habe ihn gebeten, das nochmal als Sprachnachricht zu schicken. Und er hat das Ganze gemacht. Er saß da aber gerade im Zug. Wir hören uns das mal an.
Ich finde die Annahme, dass 1000 Leute pro Tag sterben können in einem Krieg, wenn sie in der Bundeswehr dienen, zwar krass, aber wahrscheinlich realistisch. Und gleichzeitig ist ein Unbehagen da, dass junge Menschen, wie auch ich, wenn wir dann eingezogen werden würden, und am Ende wird es auch mich treffen, selbst wenn ich nicht zu dem Jahrgang gehöre, Kanonenfutter sind auf irgendeine Art und Weise. Und dass man uns dafür vorschiebt, einen Konflikt auszuführen, für den wir ja nichts können. Nichtsdestotrotz ist die Frage, ob ich mein Land verteidige mit einer Waffe, für mich sehr schwierig zu beantworten und nicht mit einem klaren Nein, obwohl ich Pazifist bin und Krieg grundsätzlich ablehnen würde.
Also da finde ich, steckt auch total viel drin. Auf der einen Seite das Wort Kanonenfutter zu sein, einen Konflikt auszutragen müssen, für den er und andere junge Menschen nichts können. Und zugleich so, trotzdem würde er jetzt nicht grundsätzlich sagen, nee, ich mach das Ganze nicht. Und das finde ich auf eine Art auch dann schon wieder irgendwie beeindruckend bei der ganzen Faktenlage, trotzdem zu sagen, nee, vielleicht mache ich das aber. Vielleicht würde ich das trotzdem entsprechend tun.
Ja, ich würde da gerne nochmal auf Patrick Sensburg zurückkommen, denn der steht einem möglichen Losverfahren für die Musterung eher skeptisch gegenüber. Ich zitiere hier nochmal aus dem RND-Interview. Das Losverfahren wäre eine verfassungskonforme Möglichkeit. Sie ist aber kommunikativ nicht besonders glücklich. Sinn macht vermutlich eine Kombination aus besten Auslese und Losverfahren. Man muss dazu sagen, dass es inzwischen auch einige Juristinnen und Juristen gibt, die sagen, nee, dieses Losverfahren ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfassungskonform. Aber das kann ich jetzt mit meiner juristischen Expertise nicht beurteilen. Auf Social Media ging es dann ganz schön ab zum Thema Losverfahren und besonders beliebt war ein Meme, das unter anderem von Greenpeace, aber auch von Schauspieler und Comedian Aurel Merz verbreitet wurde, dass das Losverfahren mit den Tributen von Panem verglich, Hunger Games. Ich musste zuerst total lachen, als ich die Memes gesehen habe. Und dann, und das ist aber auch der Sinn von Memes, also Memes sind dazu da, dass man lacht und dass einem dann so ein bisschen das Lachen im Halse stecken bleibt. Und das ist mir passiert. Mir wurde nämlich dann sehr schnell klar, wie gefährlich dieser Vergleich auch ist. Denn Panem ist eine fiktive und brutale Diktatur. Für alle, die die Bücher von Suzanne Collins beziehungsweise die Filme nicht kennen, in ganz wenigen Worten zusammengefasst: um seine Macht zu demonstrieren, veranstaltet eben dieses Regime des totalitären Staates Panem jedes Jahr die Hungerspiele, die Hunger Games. 24 Jugendliche treten gegeneinander an und nur einer kann überleben. So viel in aller Kürze. In Panem gibt es eine kleine Elite, die alle anderen missbraucht, foltert, versklavt, systematisch aushungert, sagt der Titel ja auch schon, und zum eigenen Entertainment gegeneinander in diesen perversen und tödlichen Spielen antreten lässt. Also ich habe die Filme sehr gern gesehen, aber ich finde sie auch brutal und krass, weil sich dort Kinder gegenseitig umbringen. Man kann es anders nicht sagen. Meinungsfreiheit gibt es in Panem nicht. Jetzt müssen wir uns aber unsere Situation angucken. Und da kommt dann so mein Unbehagen mit diesem Meme. Wir leben in Deutschland in einer Demokratie. Hier regiert keine selbsternannte Elite, das wären Verschwörungserzählungen, sondern gewählte RepräsentantInnen des Volkes. Und bei aller Ungerechtigkeit, die zu Recht wütend macht, gerade was das Thema Sozialpolitik angeht, ich könnte permanent im Viereck springen, es entscheidet ein Parlament, kein Despot oder Diktator. Und wir, auch wir hier, Jendrik, dürfen offen darüber reden, dass wir die Ideen der Regierung für großen Murks halten, ohne dass wir ins Gefängnis müssen. Und die Realität ist auch, dass Putin einen schrecklichen Krieg gegen die Ukraine führt und bereit ist, auch andere Länder anzugreifen. Ja, auch Deutschland. Er ist der Diktator, nicht die Bundesregierung. Auch wenn da jetzt allein in den vergangenen Tagen nochmal viele Memes um die Ecke kamen zum Thema Stadtbild. Aber die Bundesregierung ist keine, das sind keine Diktatoren. Memes müssen überzeichnen und zuspitzen, das steht völlig außer Frage. Aber es hilft uns halt auch nicht, uns im Gefühl zu wälzen, der Politik ausgeliefert zu sein. Wir machen diesen Podcast auch deshalb, weil wir weiterhin für Beteiligung kämpfen. Und ich glaube, das muss bei allem zynischen Witz auch trotzdem im Vordergrund stehen. Es darf nicht bei Memes bleiben. Wir müssen weiterhin für Beteiligung und für gute Jugendpolitik kämpfen.
Definitiv, denn Achtung, Überraschung, auch bei der bundespolitischen Diskussion über das Losverfahren und Co. wurden die Perspektiven, die das Gesetz am Ende betrifft, wieder ausgeblendet.
Überraschung.
Überraschung. Surprise, surprise. Quentin Gärtner hat sich dazu geäußert, Vorsitzender der Bundesschülerkonferenz, hat sich in mehreren Medien geäußert und gesagt, ja, die Jugend- und die Wohlfahrtsverbände haben erneut die Kritik formuliert. Der DBJR darf am 10.11. im Verteidigungsausschuss vom Bundestag, darf sich zum Gesetz äußern. Aber Daniela Broder für den DBJR und Quentin Gärtner stehen dort eben auch zwei Generälen, einem Oberst und dem Historiker Söntgen Neitzel gegenüber. Der hat Anfang diesen Jahres gesagt, dass der Sommer oder dieser Sommer vielleicht der letzte in Frieden für Europa gewesen sein könnte. Auch ein Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mich beschäftigt er sehr, ich gebe es offen zu.
Ja, absolut. Und jetzt hat auch noch der Verteidigungsminister Pistorius VertreterInnen aus Jugendverbänden eingeladen, am 24. November unter der Woche morgens, also eine total freundliche Zeit auch für junge Menschen, nicht, um sich dazu auszutauschen zum Wehrdienstgesetz. Man kann sich noch bewerben bis zum 30.10. dafür einfach beim Deutschen Bundesjugendring melden. Wenn nun aber CDU, CSU und die SPD angekündigt haben, sich noch schnell einig werden zu wollen, wie Politico berichtet, dann fragen wir uns, geht es zu diesem Zeitpunkt wirklich noch um die Interessen junger Menschen oder ist das eigentlich schon eine Scheinbeteiligung? Und gegen die hat sich der DBJR am Wochenende, da hatten die ihre Vollversammlung in einem Antrag auch zur Generationengerechtigkeit ausgesprochen und an dieser Stelle, weil wir gerade darüber reden, herzlichen Glückwunsch an neu gewählten Vorstand. Viel Erfolg und gute Gedanken für eure Arbeit dort in den nächsten Jahren, das wird sicherlich nicht weniger Arbeit und ist total wichtig. Die Umfragen, die gerade kursieren, zeigen deutlich, wie unterschiedlich verschiedene Generationen auf das Thema blicken. Eine Zivilbefragung sagt, 66% der Bürger sind dafür, die Wehrpflicht wieder einzuführen. 66%. 26 sind nach wie vor dagegen und 8% sind unentschieden. Das ist so der erste Punkt. Und man sieht, je älter die Befragten, desto größer ist die Zustimmung. Bei den über 65-Jährigen sind schon 74% dafür und in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es nur 51%, die der Wiedereinführung der Wehrpflicht zustimmen. Es kommt raus, dass die Zustimmung in Westdeutschland größer ist als in Ostdeutschland, wenngleich in beiden Landesteilen eine Mehrheit für die Wiedereinführung ist. Und eine aktuelle Forsa-Umfrage sagt, das Losverfahren wird quer durch alle Altersgruppen als ungerecht empfunden. Die meisten Unterstützer finden sich, wenn dann noch in der Gruppe der 18- bis 29-jährigen Männer, die dann eben auch potenziell betroffen wären. Hier fänden nämlich immerhin 34% eine Auslosung zum Wehrdienst gerecht. Und das ist schon interessant, 34%. Was die Studie auch sagt, CW, rund 74% der Befragten wünschen sich eine aktive Einbindung in die politische Diskussion. Und an dieser Stelle mal ein Gedankenspiel. Was wäre passiert, wenn die Bundesregierung vor 2 bis 3 Jahren junge Menschen an der Vorbereitung dieses Gesetzes beteiligt hätte? Damals war ja auch schon klar, dass mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sich irgendwas ändern muss im Bereich der Bundeswehr. Wenn man also damals alle Möglichkeiten der großen Beteiligungsklaviatur genutzt hätte, mit Jugendforum, Gespräch mit Interessenvertretung, mit Umfragen, mit Zuhören, gibt's ja auch noch, Zuhören, und damit junge Menschen zu informieren, bei der Meinungsbildung zu unterstützen, statt jetzt alle vor vollendete Tatsachen zu stellen und auch noch mit einer Menge adultistischer Vorurteile zu übergießen, ja, was wäre dann? Dann würden Jugendliche und junge Erwachsene vielleicht anders auf einen möglichen Wehrdienst blicken. Das glauben wir zumindest, denn wir sehen ja auch anhand vieler Jugendstudien, dass junge Menschen Interesse an Politik, an Demokratie, an Engagement für andere haben. Und auch dann wäre es in Ordnung gewesen, wenn jemand verweigert oder gar nichts von der Bundeswehr hält in dem Fall. Also man hätte sich vielleicht einfach beteiligen sollen. Jetzt vor ein paar Tagen hat der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt einen sogenannten Pakt für Bevölkerungsschutz angekündigt. Was will er damit? Er will gerne den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland deutlich ausbauen. In Zahlen bis 2029 sollen rund 10 Milliarden Euro investiert werden. Wie das Ganze umgesetzt wird, hängt davon ab, wie effektiv die Mittel jetzt auf die unterschiedlichen Ebenen kommen, Bund, Länder, Kommunen, und wie schnell dann eben die Maßnahmen auch realisiert werden. Das ist ja immer so bei solchen Vorhaben. Und eine Idee ist, das Thema Krisenvorsorge zukünftig an Schulen zu diskutieren. Und auch da ein Zitat: Mein Vorschlag ist, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf vorbereitet. Kinder sind wichtige Wissensträger in die Familien hinein, hat Dobrindt gesagt.
Gut, dass Kinder und Jugendliche bereits in der Schule mit solchen Themen vertraut gemacht werden. In anderen Ländern gibt es das schon. Ich habe mal beim Katastrophenschutz gearbeitet, beim Malteser Hilfsdienst, und finde das Thema wirklich sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich, während der Pandemie haben sich auch Leute ein bisschen über mich lustig gemacht. Also ich habe immer Wasser zu Hause. Ich habe auch Kerzen und Batterien zu Hause. Das liegt aber auch daran, dass ich lange in Chile gelebt habe und dort ist eigentlich immer irgendwas mit Katastrophen, so Thema Tsunamis und Erdbeben. Das heißt, ich bin da einfach so ein bisschen drauf gepolt gewesen und eben durch meine Arbeit beim Katastrophenschutz. Zu Dobrindts Idee, also erstens ist Bildung Ländersache. Es ist immer spannend, wenn ein Bundespolitiker so eine Idee droppt und dann einfach hofft, dass der mediale Diskurs das irgendwie schon größer macht und auffängt und dann irgendwelche KultusministerInnen aus den Ländern das aufgreifen und auf die Idee kommen. Mal schauen. Und zweitens, die helfenden Verbände, also Blaulichtverbände sagen wir ja auch manchmal, die machen schon sehr, sehr, sehr viel. Und es kriegen viele in der Bevölkerung nicht mit. Ich oute mich jetzt. Ich habe die Zeitschrift des Bundesamtes für Zivil- und Bevölkerungsschutz im Abo. Die kommt 4-mal im Jahr. Und ich finde das so interessant, wie die mit KI arbeiten, wie die mit Robotern arbeiten, was es da auch für Warnsysteme und Studien gibt. Ich weiß aber, dass ich da zu den paar Prozent Nerds gehöre, die sich damit auskennen. Und ich frage mich, warum sollten sich denn nur Kinder damit beschäftigen? Mal wieder, ne? Die jungen Leute lernen irgendwas in der Schule, weil wir die Erwachsenen nicht erreichen. Und wir sollen auch schon, man verlässt sich drauf, dass Kinder das dann schon irgendwie ihren eigenen Eltern beibringen, wie sie Vorsorge betreiben. Wir haben einen ähnlichen Diskurs, was das Thema gesunde Ernährung angeht zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich bin dafür, dass man mehr darüber spricht, in was für einer Lage wir uns gerade befinden. Darum machen wir jetzt auch diese Folge. Aber ja, ich finde die Idee von Dobrindt, das ist gut für eine Schlagzeile. Und für eine Schlagzeile ist auch immer gut, denn als wäre das mit diesem Wehrdienst noch nicht genug. Ja, der Bundespräsident hat die Koalitionspartner im Streit, die Streithähne, zur Raison gerufen und in seine Lieblingstrickkiste gegriffen und natürlich erneut nach einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr gerufen. Und diese Idee findet immer mehr AnhängerInnen. Eine Gruppe von grünen PolitikerInnen schlägt vor, statt der Wehrpflicht ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einzuführen. Und also ich musste lachen und dann blieb mir mal wieder das Lachen im Halse stecken, weil ich habe vor Jahren schon gesagt, wartet's ab, irgendwann werden die Grünen auch mit solchen Ideen um die Ecke kommen, nicht nur die CDU und die SPD und tada, eine Gruppe von GrünenpolitikerInnen hat einen entsprechenden Antrag für den Parteitag im November eingereicht. Der Parteitag ist dort auch die sogenannte Bundesdelegiertenkonferenz. Und diesem Antrag, das ist spannend, das funktioniert wie bei Jugendverbänden, haben sich 89 Mitglieder oder Delegierte angeschlossen. Und jetzt wird es spannend, denn darunter sind die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer, Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die ehemalige Staatssekretärin im BMBF-SFJ und ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ekin Deligösch und die Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag Katharina Schulze. Also sehr, sehr prominente Unterstützerinnen in dieser Liste. Der Antrag wurde allerdings jetzt im Vorfeld der Bundesdelegiertenkonferenz nicht hoch genug gewotet. Denen geht's wie bei uns, bei den Jugendverbänden. So eine BDK dauert halt auch nur ihre 2 Tage und es gibt ein paar Grundsatzanträge und man kann nicht alle Anträge, es sind hunderte von Anträgen, man kann die nicht alle innerhalb dieser Delegiertenversammlung besprechen. Und dieser Antrag auf das verpflichtende Gesellschaftsjahr wurde nicht hoch genug geratet und gewotet und wird deshalb nicht verhandelt. Aber auch da, ich habe es vorhin gesagt, es ist immer spannend, wenn schon mal in den Medien über etwas berichtet wird, das ist ja ein strategisches Instrument, dann reden auch ganz viele drüber. Und deshalb will ich diesen Antrag nochmal erklären, weil er zeigt, wie bei einflussreichen Teilen der Grünen über dieses Thema gesprochen wird. Die Idee ist ein 9- bis 12-monatiger Dienst für alle Geschlechter, der bis zum 28. Lebensjahr absolviert werden kann. Und das ist neu, sowohl am Stück als auch in gestreckter, gestückelter Form, um so individuelle Lebensplanungen und die Vereinbarkeit mit Ausbildung, Studium, Beruf und Familie zu berücksichtigen. Und verpackt wird dies als Rechtsanspruch und es passt irgendwie nicht mit dem zusammen, was zivilgesellschaftliche Akteure darunter verstehen. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Und weil es eben schon in allen Medien war, haben natürlich auch mediale Aufmerksamkeitslogik andere Parteien öffentlich darauf reagiert. Die CDU begrüßt das, findet das natürlich irgendwie super, dass die Grünen jetzt zur Vernunft kommen. Die SPD irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Das verstehe ich dann noch nicht so ganz. Der Bundestagsabgeordnete Falco Drossmann, selbst Oberstleutnant der Luftwaffe und queer sowie verteidigungspolitischer Sprecher, spannende Kombi, der sagt, zitiere, der Grünen-Vorschlag ist ein gesellschaftspolitischer Vorschlag, der ist gut, aber er hilft uns jetzt nicht, die Verteidigungsfähigkeit innerhalb der nächsten 3-4 Jahre nach oben zu bringen. Zitat Ende. Die AfD, und das ist jetzt spannend, ist gespalten, was die Frage nach den sogenannten Zwangsdiensten angeht, so labeln sie es auch selbst. Die AfD befürwortet die Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie sie im Grundgesetz steht, also nur für Männer, stellt klar, dass sie dies aber nur auf Landesverteidigung bezieht, denn sie lehnt Auslandseinsätze für Wehrpflichtige ab, also keine Einmischung in fremde Kriege, sieht aber sehr wohl einen Ersatzdienst vor. Frauen sollen nicht mit einbezogen werden. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn man sich auch die Frauen- und Reproduktionspolitik der AfD anguckt. Aber zum verpflichtenden Gesellschaftsjahr hat die AfD keine einheitliche Position. Und natürlich um Jugendpolitik ging es der AfD sowieso noch nie. Ja, und jetzt so zur Ehrenrettung der Grünen. Es gab auch weitere Anträge für den Bundesparteitag bzw. die Delegiertenkonferenz. Unter anderem ein Antrag, der das Pflichtjahr komplett ablehnt. Der kam so aus Berliner Kreisen. Und ein Antrag, der den spannenden und wissenschaftlich auch sehr fundierten Ansatz verfolgt, Verteidigungsfähigkeit oder Wehrhaftigkeit in der Zivilgesellschaft breiter und inklusiver zu denken, unter anderem durch Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes, wie ich es auch gerade erwähnt habe. Aber ehrlich gesagt, im Endeffekt hat es jetzt aber auch kein einziger jugendpolitischer Antrag auf die Bundesdelegiertenkonferenz geschafft, obwohl es auch einen anderen echten jugendpolitischen Antrag gab, nämlich von Sophie Kiko. Die kommt übrigens aus der KJG. Liebe Grüße. Also um Jugendpolitik geht's eigentlich mal wieder nicht. Die deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund hatte übrigens auch am vergangenen Wochenende Hauptausschuss, parallel zur Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings. Deren Hauptausschuss findet im jährlichen Wechsel mit der Vollversammlung statt. Da wird dann auch immer gewählt. Und auf dem Hauptausschuss hat die DSJ eine Resolution verabschiedet, die sich dafür ausspricht, bei der Ausgestaltung des neuen freiwilligen Wehrdienstes die freiwilligen Dienste mitzudenken. Leandra Götz ist Vorstandsmitglied bei der DSJ und hat uns eine Sprache geschickt, in der sie uns diese Resolution vorstellt.
Liebe Anna, lieber Jendrik, vielen Dank, dass ich kurz die Möglichkeit bekomme, ein paar Worte zu unserer Resolution zu sagen. Wir als Sportjugend stehen ganz, ganz klar für Freiwilligkeit und müssen aber natürlich gleichzeitig in die Realität schauen. Für uns ist klar, wenn über eine Wehrpflicht gesprochen wird, müssen zivile Dienste unbedingt mitgedacht werden. Und ich finde, gerade Freiwilligendienste im Sport zeigen, was unsere Gesellschaft wirklich stärken kann. Miteinander und Teamgeist und generell gesellschaftliche Verantwortung. Und das kommt aus eigener Motivation und nicht aus Zwang. Und genau deshalb sprechen wir uns auch bei der möglichen Ausgestaltung von Ersatzdiensten zu einem Dreisäulenmodell aus. Wehrdienst, Freiwilligendienste und auch andere Formen vom organisierten Ehrenamt, also auch der Zivil- und Katastrophenschutz, sollen gleichwertig nebeneinander stehen und vor allem gleichwertig ausgestaltet werden. Und dabei ist zentral, dass junge Menschen frei entscheiden können, auf welche Weise sie sich einbringen möchten. Und vor allem im Fall einer möglichen Wehrpflicht das Modell trotzdem tragfähig ist, weil wir Wahlfreiheit und Chancengleichheit garantieren und dadurch ja niemand ausgeschlossen wird. Alle, egal ob sie einer Pflicht unterliegen oder nicht, können einen Beitrag leisten. Wer muss freiwillig, pädagogisch begleitet und mit dem gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst ausüben. Wir wollen also die Freiwilligkeit und definitiv mitentscheiden können, wie es weitergeht.
Ja, hier kommt jetzt wieder das mit dem Rechtsanspruch um die Ecke, was die Grünen in ihrem Antrag nicht so ganz verstanden haben und auch das, was die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, kürzlich nochmal gesagt hat, wenn die Schreiben der Bundeswehr an junge Männer kommen, dann legt doch bitte was bei zum Thema Freiwilligendienste. Dafür spricht sich Leandra ja sozusagen auch aus. Ich finde, man könnte sagen, dass die DSJ sich damit der aktuellen politischen Lage ergeben hat und sich gar nicht mehr explizit gegen den neuen freiwilligen Wehrdienst ausspricht. Und ja, die DSJ erwähnt auch, und da wird es interessant, dass ihr Vorschlag im Falle einer Rückkehr der echten Wehrpflicht, das wäre dann genauso gültig. Und das unterscheidet diese Position von den Positionen anderer Jugendverbände, die sich ja in großen Bündnissen gerade zusammengetan haben, um sich noch gegen die jetzige Ausgestaltung des Wehrdienstgesetzes zu wehren. Ich bin gespannt, wie das an dieser Stelle weitergeht, weil man auch hier einfach sieht, wie unterschiedlich die Positionen in der Gesellschaft sind, auch unter jungen Menschen.
Ja, genau. Es ist nämlich übrigens bei weitem nicht so, dass alle Menschen in der Jugendverbandsarbeit so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr grundsätzlich ablehnen. Bei uns hat sich Simon gemeldet, der auch darüber in der Sprachnachricht spricht.
Gute, ihr beiden. Ich bin Simon und aktiv im VCP. Mein Take zur Gesellschaftsjahrdebatte ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, weshalb nur über die Bundeswehr diskutiert wird. Ich würde einen Schritt weiter vorne anfangen mit einer Grundgesetzänderung, dass alle dienen müssen. Dienen im Sinne eines Gesellschaftsjahres und zwar im Jahr nach dem Schulabschluss, egal ob der Mensch auf der Hauptschule oder auf dem privaten Gymnasium war. Also den Schwerpunkt und die Werbung des Jahres auf die vielfältigen Organisationen im Bereich der Zivilgesellschaft legen. Wer das nicht will, muss zur Bundeswehr und dort sein Jahr ableisten. Die, die direkt zur Bundeswehr wollen, können dies natürlich tun. Das diskutierte Losverfahren lehne ich strikt ab, da es in meinen Augen am Kern der Debatte vorbeigeht und auch die vom Verfassungsgericht genannte Wehrgerechtigkeit in meinen Augen aushebelt. Da falls dies eingeführt wird, das Glück entscheidet in Form des Loses, ob ein junger Mann zur Bundeswehr muss oder nicht, wenn es nicht genügend Freiwillige gibt. Viele Grüße an euch, Simon.
Schöne Grüße zurück, lieber Simon, und vielen Dank für deine Sprachnachricht. Simon hat ja auch die Änderung vom Grundgesetz dort angesprochen und an dieser Stelle vielleicht nochmal die Erinnerung. Für so eine Änderung des Grundgesetzes braucht man eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen. Und selbst wenn sich also die Regierungskoalition und die Grünen einig über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und mögliche Änderungen wären, zum Beispiel eben bezüglich eines Dienstes für alle Geschlechter oder die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres, dann bräuchten sie die Stimmen von den Linken oder von der AfD. Und nach einem Treffen des Bundesvorstandes der CDU ist klar, sagt Friedrich Merz, die AfD sei der Hauptgegner und man arbeite nicht mit ihr zusammen. Die Frage ist jetzt, kann man dem glauben, vor allem wenn die CDU politisch immer weiter nach rechts rückt? Ihr habt das bestimmt auch alle mitbekommen, die Diskussion um die Stadtbildaussage von Friedrich Merz am vergangenen Donnerstag, also am 16. Oktober, im Kontext der Migrations- und Sicherheitspolitik, ist das auch gerade das Thema bei jungen Menschen. Nochmal zur Erinnerung, Merz sagte, bei der Migration sind wir sehr weit, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und er stellte damit einen Zusammenhang her zwischen Migration und einem vermeintlichen Problem im Stadtbild. Und am Montag darauf, also am 20. Oktober, hat er bei einer Pressekonferenz diese Aussage bekräftigt und sagt, ich habe gar nichts zurückzunehmen, im Gegenteil, ich unterstreiche es nochmal. Und er ergänzte, man solle seine Töchter fragen, alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Und auch da muss man nicht lange drum herum reden, wen er denn in diesem Zusammenhang eigentlich gemeint hat. Menschen mit einer Migrationsgeschichte, beziehungsweise nicht weiße Menschen, die sich an öffentlichen Orten aufhalten. In der Folge gab es jetzt ganz viele Demonstrationen dafür mit vielen, vielen Menschen, die da auf die Straße gegangen sind. Egal, ob wir über die Wehrpflicht, ein mögliches Gesellschaftsjahr oder auch über die Rhetorik in der Migrationspolitik sprechen. Am Ende geht es doch irgendwie immer um Vertrauen. Vertrauen in die Politik, Vertrauen in den Staat und auch darum, ob politische Mehrheiten wirklich stabil sind, wenn Grundrechte berührt werden. Und gerade dann lohnt es sich genau hinzuhören, wer welche Sprache wählt und was das über mögliche Bündnisse oder eben auch Brüche aussagt. Und welcher Blick dabei auf junge Menschen durchkommt. Über Wehrpflicht oder ein Gesellschaftsjahr wird vor allem mit Blick auf junge Menschen diskutiert. Ihre Zeit, ihre Pflicht, ihre Verantwortung. Und gleichzeitig erleben diese jungen Menschen gerade, dass sie von der Politik zwar gefordert werden, aber bei Fragen wie Migration oder Sicherheit oft selbst zu Objekten von Zuschreibungen werden. So, und wenn Politik wirklich will, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen, dann muss sie ihnen auch echte Teilhabe und Vertrauen geben und darf sie nicht pauschal unter Verdacht stellen.
Ja, das war jetzt unsere zweite Folge zu diesem Thema. Ihr könnt euch vorstellen, wir bleiben dran und werden auch berichten, zum Beispiel nach der Anhörung im Verteidigungsausschuss. Schreibt uns doch gerne mal, wie es euch mit diesem Thema geht und was ihr euch von uns wünscht, damit wir dieses Thema weiterhin gut begleiten können. Und auch wenn wir gerne über viele andere Dinge sprechen, es ist momentan das Thema in der Bundespolitik, das Jugendpolitik oder auch fehlende Jugendpolitik am krassesten greifbar macht. Und ihr hört es uns beiden auch an. Wir ringen da beide sehr, auch beide selbst, obwohl es uns nicht mehr betrifft, aber uns betrifft es eben doch. Wir ringen da auch beide damit, wie wir auf diese Situation gucken. Insofern meldet euch gerne bei uns und sagt uns, wie wir da noch besser drüber sprechen können.
Wir biegen in die Schlusskurve ein. Und Anna, ich fand das sehr gut, was du gerade nochmal gesagt hast. Es ist keine Folge wie jede andere. Das habe ich auch die ganze Zeit gemerkt. Ich bin so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht sehr krass aufgewühlt, aber schon bewegt einfach von dem Thema. Es ist eben was anderes, ob man über irgendwelche Förderpläne oder andere Dinge spricht oder über Sachen, wo am Ende große oder wo Leben dran hängen und was junge Menschen ganz krass nochmal in ihrer Zukunft betrifft. Von daher, auch ihr, die jetzt gerade hier zuhört, vielleicht macht ihr auch einfach nach dieser Folge einfach noch etwas Nettes oder geht mal an die frische Luft. Was machen wir denn in den nächsten zwei Wochen? Hoffentlich auch ein bisschen an die frische Luft gehen, auf den Weg zu unseren Terminen. Ich bin zwischendurch mal im Landtag, das Herbstfest der Grünen steht an. Verschiedene andere Sachen, eine Ausstellungseröffnung, es gibt Personalgespräche in unserem Jugendverband, es gibt eine Reformationsparty.
Reformationsparty, verstehe ich das richtig? Ihr verkleidet euch auch, damit ihr nicht Halloween feiert? Ist es das?
Nein, es ist eigentlich eine Halloween-Party, aber als Kirchenmensch sage ich natürlich nicht Halloween-Party.
Ja, okay, ist klar.
Es ist, wir werden da auch Thesen an die Wand nageln. Nein, es ist eine Halloween-Party mit dem Motto mexikanisch.
So. Oh, okay.
Also das ist auch spannend. Ich habe mir jetzt schon so ein Poncho bestellt, heißt das, glaube ich. Ich kann jetzt nur verlieren,
ja,
wenn ich irgendwas sage.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist deswegen, also so kolonial,
ja,
ein bisschen heikel.
Aber ist ein bisschen heikel. So, ich werde mir jetzt auch nochmal überlegen, was ich da genau mache und wie ich dazu stehe. Aber wir schauen mal. Es ist eine Halloween-Party. Ich habe auf jeden Fall noch so eine Gruselmaske. Genau, das liegt eigentlich an. Dienstbesprechungen, so einfach kleine Termine. Viel, viel Kleinkram in den nächsten 2 Wochen, aber ich habe auf jeden Fall Bock. Und Anna, machst du noch weiter Urlaub oder ist Arbeit in Sicht?
Ja, also meine Reise endet am Dienstagabend in Landshut in Bayern, wo ich dann am Mittwoch beim Kreis Jugendring Landshut einen Tagesworkshop zum Thema Politik in der Jugendarbeit mache. Und über alles Weitere denke ich noch nicht so nach, sonst kann ich mich nicht entspannen. Und es sind ja immerhin noch so 1,5 Tage. Wir nehmen jetzt Sonntagabend auf. Also ich habe noch den Montag und den halben Dienstag. Es soll die Sonne scheinen hier in Verona und ich mache auch noch einen kleinen Abstecher an den Gardasee. Insofern, ich mag noch nicht so über Arbeit nachdenken, aber das kommt dann früher, als man möchte und als man denkt. Ich sehe es jetzt schon vor mir.
Schick mal ein bisschen Sonne ins triste, kalte Ruhrgebiet rüber. Da freuen wir uns. Ja, vielen Dank. Ich habe sie schon empfangen. Die nächste Folge erscheint am 10. November und wir freuen uns jetzt schon riesig auf unseren Gast. Chrissy Politi wird zu Gast sein. Sie ist Mitglied im World Scout Komitee, dem Vorstand der weltweiten Pfadfinderinnenbewegung WOSM. Wird genauso gesprochen, habe ich gelernt, WOSM, mit über 500 Millionen Mitgliedern. Und mit ihr sprechen wir über das Pfadfinden und die Zukunft des ehrenamtlichen Engagements. Wir freuen uns da sehr drauf. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns Sterne vergebt auf den Plattformen und eine Bewertung schreibt und unseren Podcast empfehlt. Danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die nächste Zeit. Alle Infos auch in den Shownotes und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.